Das darf man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. 5100 Jahre vor jetzt. Aber unsere Aufgabe ist ja nicht, Ihnen die älteste Geschichte der Menschheit vorzustellen, sondern die älteste Geschichte der Menschheit, die wir immer noch erzählen.
Sinn, Absicht und Funktion von diesen beiden Geschichten sind in den beiden Kulturkreisen vollkommen unterschiedlich. Aber das Interessante ist, dass trotzdem die Struktur, ja, also das Erzählstoffschema in beiden Fällen so viele Parallelen aufweist, dass wir sagen können, dass dieses Sieg über den Tod Erzählstoffschema tatsächlich die älteste wissenschaftlich gesichert nachweisbare Geschichte ist, die wir heute immer noch aktiv erzählen.
Jetzt geht's um Mythen, um Geschichten, die älter sind als die Schrift, die sich über Jahrtausende halten, als hätten sie keine Lust zu verschwinden. Annette und Christian Skoll, beide Professoren an der Universität Göttingen, beschäftigen sich mit Texten, die so alt sind, dass man sie erst einmal entziffern muss, bevor man sie überhaupt verstehen kann. Fürs AHA-Festival haben sie sie entziffert. Und wie? Ihre Lecture vom Januar 2026 hört ihr jetzt.
Ganz, ganz lieben Dank an Anna und Christoph, die ein wunderbares Festival hier ins Leben gerufen, erschaffen haben. Wir sind total begeistert. Wir sind gestern schon dabei gewesen auf der Zuhörerseite. Es ist einfach großartig. Und wir haben noch eine persönliche, ganz besondere Freude, hier sein zu dürfen. Denn die Menschen, das Ehepaar, mit dem wir lange, lange Jahre unseres Lebens am allerengsten verbunden sind, die haben ihre Heimat hier bei euch in der Schweiz. Und sie sind sogar heute Abend hier mit dabei. Das freut uns auch noch ganz besonders. Und jetzt grüezi miteinander. Viel Spaß.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben schon so viel ausgezeichnete Vorträge gehört, dass jetzt natürlich der Druck besonders hoch ist. Wir hoffen, dass wir in der kurzen Zeit, die wir zur Verfügung haben, Ihnen plausibel machen können, was wir denken, was die älteste Geschichte ist, die wir uns als Menschen heute noch erzählen. Und in der Vorbereitung auf diesen Vortrag habe ich mir überlegt, das war so das Erste, was mir in den Sinn kam, wie alt ist eigentlich diese älteste Geschichte? Und da kam mir als Erstes in den Sinn, wie alt ist denn eigentlich Rotkäppchen? Naja, dann habe ich also meine ersten Forschungen angestellt und da stellt man dann relativ schnell fest, also natürlich Grimms Märchen, jeder kennt Grimms Märchen, die sind schon in der ersten Auflage der Grimms Märchen drin, von 1812, und die Wissenschaft weiß, dieses Märchen geht zurück auf eine französische Vorlage von Charles Perrault, Histoire et Conte du Temps Passé, und die ist in Paris 1697 erschienen. Die Wissenschaft hat dann nachgegraben und sagt, das muss ältere mündliche Überlieferungen gegeben hatten. Natürlich hat es da ältere mündliche Überlieferungen gegeben, wenn nicht der Perrault das jetzt erfunden hat, dieses Märchen. Sowas gibt es auch, ein Kunstmärchen. Man hat gegraben und tatsächlich kaum etwas gefunden. Es gibt im 11. Jahrhundert nach Christus, im Mittelalter, eine Geschichte, die uns ein Domherr aus Lüttich erzählt von einem Mädchen, das aus der Taufe gehoben wird mit einem roten Mantel und dann von einem Wolf gepackt wird und in die Höhle des Wolfs gebracht wird und da auf wunderbare Weise wieder errettet wird. Aber da sind die Parallelen zum Rotkäppchen so wenig vorhanden, dass man kaum in der Wissenschaft davon ausgeht, dass es hier eine direkte Beziehung gibt. Das heißt also, vor Perrault bricht unsere Tradition übers Rotkäppchen ab. Obwohl das Rotkäppchen danach einen unglaublichen Einschlag erlebt hat. Es gibt kaum ein Märchen, was so bekannt ist wie Rotkäppchen und was von Indien über Afrika bis Amerika so überliefert ist wie das Rotkäppchen. Aber wissenschaftlich gesichert können wir sagen, unser Rotkäppchen ist ungefähr 350 Jahre alt. Naja, das ist natürlich nicht die älteste Geschichte, die wir uns heute immer noch erzählen. Was fällt einem als Nächstes ein? Naja, als Nächstes fallen einem die biblischen Überlieferungen ein. ja, selbstverständlich die biblischen Überlieferungen. Man braucht kaum mehr erklären, was hier auf diesen Bildern dargestellt wird, also von Adam und Eva über die Sintflut bis hin zum Durchzug durch das Rote Meer. Diese Geschichten sind uns alle natürlich noch präsent. Und wie alt sind diese Geschichten, die wir kennen und gut kennen und die bildlich und textlich und filmisch und so weiter überliefert sind? Naja, da gehen wir jetzt nicht in die Details der theologischen Wissenschaft. Die biblischen Geschichtsbücher, die sind unterschiedlich in unterschiedlichen Zeiten und zu unterschiedlichen, in unterschiedlichen Orten entstanden. Und das reicht ungefähr von einem Alter von 2500 Jahren, das ist die priesterschriftliche Schrift des Alten Testaments, bis, also über mehrere Zwischenstufen, bis zum Jahwisten. Und da kann man jetzt ganz grob sagen, naja, diese Texte sind jetzt also positiv geschätzt 3000 Jahre alt. 3000 Jahre erzählen wir uns diese biblischen Geschichten. Und da kann man sagen, ja, das ist doch schon eigentlich ein ganz sattes Alter. Das nächste, was wir uns dann überlegt haben in der Vorbereitung, war, was ist die älteste Geschichte, die wir immer noch erzählen? Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Unterschied, den wir aufmachen wollen zwischen erzählen und kennen. Die meisten von uns kennen diese biblischen Geschichten. Es ist aber ein Riesenunterschied zwischen kennen und erzählen. Wir leben nicht unbedingt in einer aktiven Erzählkultur. Welche Mutter erzählt ihren Kindern biblische Geschichten? Ja, vielleicht noch Grimms Märchen, ja. Aber diese biblischen Geschichten, die dieses hohe Alter haben, wo werden die noch erzählt? Ja, wo werden die noch aktiv erzählt? Natürlich im Judentum. Im Judentum werden die noch aktiv erzählt, also die Exodus-Erzählung, die Erzählung vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und der Durchzug durch das Rote Meer ist eine ganz zentrale, aktive Erzählung, die beim jüdischen Pessachfest eine ganz zentrale Rolle spielt und die da nicht nur nacherzählt wird, sondern auch durch begleitende Gesten und Riten richtig zur Aufführung, zur Wiederaufführung kommt. Und das ist nur der Höhepunkt dieser Erzähltradition, diese Exodus-Geschichte wird auch im jährlichen Torah-Lesezyklus in den Monaten von Januar bis März, da wird das ganze Buch Exodus in der Synagoge verlesen, da wird diese Geschichte also auch nochmal aktiv nacherzählt und das geht in jüdischen Gemeinschaften sogar so weit, dass also fromme Juden tatsächlich jeden Tag in dem täglichen Gebet, in dem Shema Israel, höre Israel, eigentlich auf diese Geschichte ganz aktiv rekurrieren, denn da heißt es unter anderem also, lobe den Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Also können wir sagen, diese Geschichte vom Auszug Ägyptens, Israels aus Ägypten, die ist 3000 Jahre nicht nur alt und wir kennen sie nicht nur, sondern viele Menschen in unseren Kulturen erzählen diese Geschichte noch aktiv. Und es geht sogar so weit, dass diese Geschichte in der christlichen Tradition ganz fest übernommen wurde und eingebaut wurde. Sie bildet nämlich einen festen und unverzichtbaren Bestandteil bei der Feier der Osternacht, also bei dem höchsten christlichen Fest. Wenn wir jetzt Christen und Juden zusammenzählen, von denen, die das aktiv erzählen, das sind 2,616 Milliarden Menschen und immerhin 33, also ein Drittel der Weltbevölkerung. Wir können sagen, diese Geschichte, diese 3000 Jahre alte Geschichte, die wird von einem Drittel der Weltbevölkerung und natürlich in entsprechenden Kulturkreisen ist der Prozentsatz dann noch höher, noch aktiv erzählt. Also nicht nur gekannt, sondern aktiv erzählt. Jetzt müssen wir noch ein bisschen auf den Begriff Geschichte eingehen und da wird es jetzt kurz etwas wissenschaftlich und ich weiß, es ist also schon 18 Uhr und kurz vor dem Abendessen, aber ich hoffe, dass wir trotzdem Ihnen das in der Kürze und Würze noch zumuten können. Was ist eigentlich eine Geschichte? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Normalerweise denken wir in unserer Kultur bei Geschichte immer an Texte. Ja, wir sind eine total textfokussierte Kultur. Das war in anderen Zeiten noch anders und da war ganz klar, dass eine Geschichte nicht identisch ist mit einem Text oder mit einem Bild oder mit einer Bilderfolge wie einem Comic und so weiter, sondern dass eine Geschichte etwas ist, was unabhängig von den medialen Konkretionen wie Texte oder Bilder oder man hat Geschichten auch vorgetanzt, ja, dass solche Geschichten ganz unterschiedlich erzählt werden konnten. Natürlich vor allem mündlich. Ja, aber nicht nur mündlich, sondern auch bildlich und schriftlich. Also was ist ein Erzählstoff, wenn wir das loslösen von diesem Medium Text, auf das wir in unserer Kultur so extrem stark fokussiert sind? Ein Erzählstoff kann man definieren als eine sprachlich fassbare, also man muss es in Sprache gießen können, sonst könnten wir es nicht erzählen. Auch wenn ich es bildlich darstelle, muss ich das, was ich bildlich dargestellt habe, wenn das was Erzählendes sein soll, dann muss es sprachlich fassbar sein. Also eine sprachlich fassbare, in verschiedenen Medien darstellbare Abfolge von Zustandsveränderungen. Das ist eine ganz schlichte, aber auf alles anwendbare Definition von, was ist eigentlich eine Geschichte? Eine Geschichte im Sinn von Erzählstoff, etwas, was nicht fixiert ist auf Texte. Wenn Sie das auf 600 Seiten nachlesen wollen, dann können Sie, entschuldige mich für die schamlose Eigenwerbung. Also ein Erzählstoff, also wie ist ein Erzählstoff aufgebaut? Im Prinzip ist das eigentlich total simpel. Ein Erzählstoff besteht immer aus einer Abfolge von Zuständen und Handlungen. Ja? Zustand, Handlung, Zustand, Handlung, Zustand, Handlung. Es passiert was, dann wird ein Zustand erreicht, dann passiert wieder was. Also im Prinzip ist eine Geschichte so eine Art Aneinanderreihung von Zustandsschilderungen und Handlungsschilderungen oder Veränderungsschilderungen. Die Veränderung führt dann wieder zu einem Zustand und so weiter und so weiter. Und so setzt sich jede Geschichte zusammen. Wenn ich also jetzt, und da greife ich jetzt auf mehrere verschiedene Forschungsgruppen zurück und Forschungen, die auch jetzt auch schon mehrere Jahre ins Land gegangen sind, wenn ich solche kleinsten Bausteine von Erzählstoffen definieren möchte, dann sage ich, das sind kleinste zustands- oder handlungstragende Einheiten einer bestimmten Variante von der Geschichte, die ich gerade erzähle. Und weil das so ein fürchterliches Wortungetüm ist, haben wir gesagt, so, das ist ja fürchterlich, ja. Haben wir das Hylem getauft. Warum Hylem? Weil im Griechischen das Wort Hyle Baustoff und Baumaterial heißt und ein Hylem ist sozusagen wie Phonem oder Morphem, das kennen Sie alle, ja? Das ist die kleinste Erzählstoffeinheit, die wir rekonstruieren können, entweder eine Zustandsbeschreibung oder eine Handlungsbeschreibung. Also Beispiel, Orpheus ist ein begnadeter Sänger, wäre ein zustandsbeschreibendes Hylem. Oder Orpheus geht in die Unterwelt, ein handlungsbeschreibendes Hylem. Und auf diese Weise, also wenn Sie, das ist praktisch so, wenn Sie so wollen, die Atomtheorie der Erzählstoffforschung. Ja? Jede Erzählung besteht aus diesen Atomen. Ja? Entweder ist es eine Zustandsbeschreibung oder es ist eine Handlungsbeschreibung. Und mit diesen kleinen Bausteinen können wir Erzählstoffe aus Texten raus rekonstruieren, aus Bildern raus extrahieren, aus verschiedenen Sprachen raus extrahieren und dann erst wirklich vergleichbar machen. Ja, Sie können jetzt einen griechischen Mythos mit einem lateinischen Mythos, mit einem altorientalischen Mythos vergleichen, mit einem bildlichen Mythos, mit dem vorgetanzten Mythos, ist egal. Sie können alle diese Varianten zerlegen in diese kleinsten Handlungsbausteine. Und jetzt kommt noch eine weitere wichtige Unterscheidung dazu, die für unseren Vortrag heute Abend besonders wichtig ist. Was ist der Unterschied zwischen einem Erzählstoff und einem Erzählstoffschema? Ja, ein Erzählstoff ist eine offene Menge aller bezeugten und noch denkbaren Varianten eines bestimmten Erzählstoffs. Also zum Beispiel ein Erzählstoff ist, Orpheus geht in die Unterwelt, um Eurydike zu holen. Und diese Geschichte wird in mehreren verschiedenen Varianten überliefert, ja, in der Antike. Vor allem, ganz berühmt und bekannt, diese Variante, dass Orpheus runtergeht und sie mitnehmen darf, sich nicht umdrehen darf und am Schluss verliert er sie dann doch. Ja? Es gibt in der Antike aber auch bezeugte Varianten von diesem Mythos, wo der positiv ausgeht. Das wissen die meisten nicht, auch meine Fachkollegen nicht. Ja? Kann man aber rekonstruieren. Also, und wenn ich jetzt diesen ganzen Sack aufmache mit den verschiedensten Varianten von Orpheus und Eurydike, ob die jetzt also in Oper vorgespielt wird, ob die jetzt von Ovid erzählt wird oder von irgendjemand anderem, ist ganz egal. Dieser Sack ist ein Erzählstoff, ein konkreter Erzählstoff. Orpheus geht in die Unterwelt, um Eurydike zu holen. Ein Erzählstoffschema ist ein von Eigennamen abstrahierter Erzählstoff, der aber dieselbe Struktur beibehält. Nur nehme ich einfach die Protagonisten weg und ersetze die durch X. Also wie mache ich aus diesem Ding hier ein Erzählstoffschema, indem ich schreibe, X geht in die Unterwelt, um Y zu holen. Und diese Unterscheidung ist für unseren Vortrag jetzt besonders wichtig, weil Sie können sich vorstellen, die älteste Geschichte, die wir immer noch erzählen, das wird natürlich, je weiter wir in die Vergangenheit zurückgehen, immer schwieriger und schwieriger und schwieriger. Aber das älteste Erzählstoffschema, was wir uns jetzt immer noch erzählen, da können wir vielleicht fündig werden. Und da machen wir uns jetzt mal auf die Suche. Was ist das älteste Erzählstoffschema, das wir heute immer noch erzählen? Und da haben wir ein Erzählstoffschema ausgewählt, was jetzt erstmal zufällig klingt. Sie werden aber im Verlauf des Vortrags feststellen, dass es so zufällig gar nicht ist. Und zwar das Sieg-über-den-Tod-Erzählstoffschema. Klingt fürchterlich ungetümmäßig, ja. Aber ich mache Ihnen das jetzt mal vor, wie das läuft. X will dem Totenreich Y abgewinnen, X stirbt freiwillig, und das heißt in der Antike, in die wir zurück wollen, eigentlich immer, das fällt nicht zu Staub oder so, sondern sterben heißt in der Antike immer den Ort wechseln, X stirbt freiwillig, heißt also, X geht ins Totenreich, X ist im Totenreich eine bestimmte Zeit, das heißt also, der ist wirklich tot. Ein Helfer oder mehrere Helfer, ein Helfer ermöglicht die Rückkehr aus dem Totenreich. X kehrt aus dem Totenreich zurück. X gewinnt dadurch dem Totenreich etwas ab. Und dadurch erhält er am Schluss einen höheren Rang. Ja, an was haben Sie alle gedacht? Bestimmt nicht an das, worauf wir raus wollen. Aber an das, was Sie gedacht haben, daran haben wir natürlich auch gedacht. Ja, ein ganz alter Sieg über den Tod Erzählstoff, der immer noch von vielen aktiv erzählt wird und regelmäßig erzählt wird, ist natürlich, Jesus geht in die Unterwelt, um den Tod zu besiegen und nicht um jetzt da irgendwie noch also weiter in die Tiefe zu gehen und was zu bringen, was Sie wahrscheinlich sowieso alle kennen, habe ich Ihnen eine abgelegenere Erzählvariante von diesem Erzählstoff, wie er dann konkret wird, mitgebracht, und zwar von dem lateinischen Kirchenvater Rufin von Aquileia, der sich im 4., 5. Jahrhundert nach Christus, so um 400 rum, die Mühe gemacht hat, die Bedeutung des christlichen Glaubensbekenntnisses, also des Credos, auszulegen. Und wenn wir aus seinem Text, der viel komplizierter ist und länger und ausschweifender und so weiter, die Hyleme extrahieren, ja, also diese einzelnen winzigen Stoffbestandteile, dann kommen wir auf folgende Folge. Jesus steigt in die Unterwelt hinab. Das ist schon was in der biblischen Tradition nicht immer ganz so deutlich beschrieben wird. Jesus steigt, also der stirbt nicht nur, sondern er steigt in die Unterwelt ab. Das ist die Interpretation von Rufin. Und was macht er da oder was gewinnt er da? Rufin schreibt, Jesus besiegt damit den Tod. Und etwas Zweites, ganz Wichtiges, macht er da auch noch. Er rettet die gefangenen Menschenseelen. Dann steht er am dritten Tag von den Toten auf. Das kennen wir wieder jetzt recht gut. Er fährt in den Himmel auf. Das kennen wir vom Credo auch sehr gut. Und sitzt zur Rechten Gottes, also herrscht von da an mit Gott. Also die Rangerhöhung am Schluss ist ganz deutlich. Das wäre also jetzt eine Variante, wie dieses Sieg über den Tod Erzählstoffschema ganz konkret im Fall von Jesus ausgesehen hat oder ausgedeutet wurde. Und das geht im Kern natürlich schon auf die Paulusbriefe in der Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus zurück. Ja, und warum haben wir speziell diese Geschichte ausgewählt, um sie jetzt zu überraschen? Mit einem Mythos, der interessanterweise total ähnlich verläuft, aber noch viel älter ist. Und da freue ich mich, dass wir jetzt eine Keilschriftexpertin hier haben, die Ihnen den Weg noch weiter in die Vergangenheit zurückbahnen kann.
Ja, ganz herzlichen Dank. Was ist die älteste Geschichte, die wir immer noch erzählen, zurück zu den ältesten Mythen der Menschheit? Die ältesten Mythen der Menschheit sind überliefert aus einem Raum, der heute Irak, Syrien heißt, früh und in der Wissenschaft bezeichnet wird als Mesopotamien. In diesem Raum ist die Schrift erfunden worden, die Keilschrift, schon um 3500 vor Christus. Und damit zusammenhängt die Tatsache, dass die ältesten überlieferten Mythen der Menschheit aus diesem Raum stammen. Sie sind in Keilschrift niedergeschrieben, auf Tontafeln, der nachhaltigste Schriftträger der Menschheit, Tontafeln. Und sie sind in sumerischer Sprache überliefert. Und wir schauen uns jetzt einen bestimmten Mythos an, nämlich den Mythos vom Tod der mächtigsten Göttin des antiken Mesopotamien. Sie sehen sie hier im Bild eingetragen, mit Keulen hinter den Schultern, den Fuß auf einem Löwen stehend und ihr Gestirn nebendran. Ihr Gestirn, das ist das Venusgestirn. Sie wird bezeichnet als Inanna auf Sumerisch, Ishtar auf Babylonisch, Assyrisch ist gleich Akkadisch. Sie ist die Göttin der Fruchtbarkeit und der Liebe, gleichzeitig die Göttin des Krieges und eben verkörpert unter anderem vorgestellt im Gestirn Venus. Eine der vielen erhaltenen Tontafeln, auf denen der Mythos vom Abstieg dieser Göttin in die Unterwelt geschildert wird, ist Ihnen hier eingeblendet. Eine Tontafel, Sie sehen im Hintergrund noch eine Hand, die das hält, also ungefähr so groß wie eine Hand, etwas größer als eine Handfläche. Eine Tontafel, die jetzt erstmal stammt aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Und in aller Kürze, in Hylemform zusammengefasst, was man auf dieser Tontafel vorder- und rückseitig entziffern kann, ist folgendermaßen. Die Göttin geht in die Unterwelt. Dort trifft sie auf die Unterweltsherrscherin, die tötet unsere Göttin Inanna. Und Inanna ist dann 3 Tage lang tot in der Unterwelt. Ein anderer Gott rettet sie und sie kehrt zurück. Dann folgt auf diesen Tontafeln direkt angeschlossen und in die Geschichte hinein verwurstet ein weiterer Mythos. Was ist die Bedeutung dieser Geschichte? Der Forschungsstand ist der, dass man sagt, wir kriegen eigentlich gar nicht erzählt, was Inannas Ziel ist. Das ist unklar, aber so liest man in der Forschung und so sagen Kolleginnen und Kollegen, da muss man auch gar nichts dazu erzählt bekommen, das ist von sich selbst aus klar, denn diese Göttin ist einfach unglaublich arrogant, machthungrig, wild, die macht immer was Verrücktes, was Bescheuertes, die denkt sich nicht vorher, was rauskommt, wenn sie irgendwas anfängt und deswegen scheitert sie grandios. Dieser Mythos erzählt uns von diesem Scheitern, von ihrem vergeblichen Versuch, die Macht über die Unterwelt zu erlangen. Komisch, ganz, ganz merkwürdig. Ist es wirklich so? Jetzt werden wir die Methode anwenden, von der Christian gerade erzählt hat. Aber zuerst mal schauen wir uns den Text als Text am Anfang an. Ein bisschen Übersetzung, ein kleines bisschen sumerisch zum Anhören. Also ich fange mit der Übersetzung an. Vom großen Himmel auf die große Erde hat jemand das Ohr gesetzt. Eine Gottheit vom großen Himmel auf die große Erde hat diese Gottheit ihr Ohr gesetzt. Gottheit Inanna, vom großen Himmel auf die große Erde hat sie ihr Ohr gesetzt. Und das müssen wir uns gesungen vorstellen, dann kommt das richtig gut rüber mit den Wiederholungen. Das war gesungen. Sumerisch, Angalta Kigalche Ngeshtugani Nangub. Dingir, Angalta Kigalche Ngeshtugani Nangub. Inanna, Angalta Kigalche Ngeshtugani Nangub. Was steckt da drin, in diesen 3 Zeilen? Da stecken ein paar basale Informationen, die wir jetzt in Hylemform folgendermaßen auswerten können. Da steckt drin, die Gottheit Inanna ist im großen Himmel, im Himmelszentrum. Sie setzt ihren Verstand, ihr Ohr, ihr Verstandeszentrum ein in Bezug auf die Unterwelt. Und das hat Folgen. Und wenn wir uns jetzt diese expliziten Hyleme anschauen, dann ist ganz klar, dass dahinter auch noch was Implizites steckt. Was heißt denn das, wenn ich den Verstand in Bezug auf etwas einsetze? Das bedeutet, ich mache einen Plan. Das heißt also, Inanna schmiedet einen Plan bezüglich der Unterwelt. Und man schmiedet nicht einfach so einen Plan. Man macht keinen Plan, wenn man nicht ein Ziel hat. Wir können also logisch gesichert rückschließen, Inanna hat ein Ziel, das mit der Unterwelt zu tun hat. Wir sind also jetzt schon mittendrin in unserer Suche nach dem Anfang des Mythos. Die Suche eben, wir wissen, Inanna hat ein Ziel, aber welches Ziel hat sie? Welches Ziel verfolgt sie? Und das lässt sich tatsächlich herausfinden, wenn wir den weiteren Text mit der Hylem-Analyse durchforsten. Und dort kommen wir in die Zeilen ungefähr 200, 190 bis 210. Dazwischen passiert, dass die Inanna tot ist in der Unterwelt, dass mächtige Götter ihre Hilfe verweigern, indem sie sagen, jetzt sind wir eben, machen wir den großen 200-Zeilen-Sprung, sie hat die Unterwelt gefordert, sie hat die Machtinstrumente der Unterwelt, die niemand fordert, gefordert. Wenn wir jetzt gleich diese da drin steckenden Hyleme in die richtige chronologische Reihenfolge bringen, dann können wir aus diesen kleinen Sätzchen, aus diesen zwei Sätzchen, Folgendes rekonstruieren. Irgendjemand in der Unterwelt hat Machtinstrumente und diese Machtinstrumente der Unterwelt, die fordert niemand. Aber doch, eine Ausnahme gibt's. Inanna fordert tatsächlich die Machtinstrumente der Unterwelt. Und sie fordert die Machtinstrumente nicht nur, sondern auch die Unterwelt selbst. Und die mächtigen Götter sagen dann, das hat sie gefordert und da machen wir eben nichts, da helfen wir nicht. Das heißt aber, durch unsere Mythenanalyse, durch unsere Hylem-Analyse haben wir doch jetzt einen ganz wichtigen Punkt erreicht. Wir haben doch rausgefunden, was das Ziel dieser Inanna ist. Das Ziel sind die Machtinstrumente der Unterwelt und die Unterwelt selbst. Ja, und jetzt kommt die nächste große Frage, was sind denn die Machtinstrumente der Unterwelt? Und da kommen wir jetzt noch mal ein Stück in die philologische Erschließung des Sumerischen. Denn das Wort, was hier im Sumerischen verwendet wird, das lautet Me. Dieses Wort ist der Kernbegriff der mesopotamischen Kultur. Das kommt überall dort vor, wo es um die entscheidenden Dinge geht, wo es um den Staat geht, um die Könige geht, um die Götter geht. Überall dort kommt Me vor. Und das Problem ist, dass wir bis jetzt buchstäblich nicht verstanden haben, was Me eigentlich wirklich bedeutet. Deswegen haben wir es immer nur so umschrieben. Wir haben nur gesehen, es ist was wahnsinnig Mächtiges. Man hat schon überlegt, was ganz Konkretes, also sowas wie Kronen, Insignien. Und andere haben gesagt, das kann es nicht sein, es muss was ganz Abstraktes sein, bis hin zu Essenz, Normen, Mächte, Archetypen. Soweit das ganz kluge Köpfe 2017, zwei unabhängige Forscher geschrieben haben, vielleicht kriegen wir es nie raus. Und sie ahnen schon, ich werde das jetzt nicht hier so aufbauen und sie dann in den Regen schicken und sagen, ja, können wir halt nicht rauskriegen. Es gibt neue Ergebnisse und die haben uns gezeigt, Ergebnis auch der Arbeit in unseren Forschungsgruppen, Me bedeutet Rituale. Und zu den Ritualen gehören all diese Sachen, die da schon vorgeschlagen worden waren, mit dazu. An allen Stellen, alle Stellen lassen sich verstehen mit der Bedeutung, Me sind Rituale. Aber die Vorstellung der Menschen in Mesopotamien, was Rituale bedeuten, was die anstellen können, die ist ganz anders als die Vorstellung, die wir von Ritualen haben. Also nur ganz kurz, Rituale sind von Göttern erschaffen oder aus kosmischen Räumen wie der Unterwelt, dem Himmel oder dem Süßwasserozean. Und Rituale sind das, was die Welt verändert, das, was die Welt bewegt. Nichts funktioniert ohne Rituale. Und wer die Rituale besitzt, das sind die Götter. Das sind die wichtigsten Machtmittel, die die Götter haben. Jetzt können wir also tatsächlich das Ziel der Göttin Inanna verstehen. Inanna geht in die Unterwelt, um die Rituale der Unterwelt zu fordern und mitzubringen. Können wir also wirklich sagen, das war doch alles sinnlos, sie ist gescheitert? Wie geht die Geschichte aus? Wie geht dieser Mythos aus? Und auch das hat sich durch Hylem-Analyse klären lassen, sodass wir jetzt sagen können, diese alte Geschichte, 3800 Jahre alt, auf den Tontafeln erhalten, die hat zum Inhalt, Inanna geht in die Unterwelt, erringt die Rituale der Unterwelt und wird zur Unterweltsherrscherin. Und wir sehen hier, um anzuknüpfen an das, was Christian vorhin vorgestellt hat, wir sehen einen Zusammenhang zu dieser christlichen Überlieferung und gleichzeitig sehen wir riesige Unterschiede. Jetzt ist das nicht das Ende unserer Suche nach der ältesten Geschichte, die wir uns immer noch erzählen. Es gibt tatsächlich noch eine ältere Version desselben Mythos und die ist erst deutlich geworden, die konnten wir erst wahrnehmen, als dieses Ergebnis, was ich gerade vorgestellt habe, als das auf dem Tisch lag. Da haben wir festgestellt, dass es eine ältere Version gibt, die noch mal 800 Jahre älter ist, auf einer Handvoll Tontafeln, die in einer Geheimschrift beschrieben ist, aber auch in sumerischer Sprache. Und dort heißt es, Zitat, die strahlende Inanna hat die Rituale aus der Unterwelt hervorgebracht. Die alte Übersetzung war, Inanna hat die Machtmittel aus dem Bergland geholt. Aber das ist das vieldeutige sumerische Wort Bergland, Fremdland, Unterwelt. Die strahlende Inanna hat die Rituale aus der Unterwelt hervorgebracht. Der Mythos, der in diesem Preislied der Göttin Inanna besungen wird, lässt sich zusammenfassen als Inanna geht in die Unterwelt und sie erringt Unterweltsrituale. Von dem Erstreben der Herrschaft über die Unterwelt ist dort keine Rede. Jetzt sind wir also 2600 vor Christus. Nicht 2600 Jahrhundert, sondern 2600 vor Christus. Und eigentlich wären wir jetzt am Ende dieser Suche. Aber es gibt noch ganz kleine, feine, aber doch ganz klare Spuren, die noch älter sind. Und das sind jetzt wirklich die allerältesten Spuren, die ich Ihnen präsentieren kann. Die führen uns jetzt nämlich tatsächlich in die Zeit der frühesten Schrifterfindung, wo wir nur eine Rumpfschrift haben und ganz kurze kleine Textchen. 5100 Jahre vor jetzt finden wir Hinweise auf Feste für die Göttin Inanna unter drei verschiedenen Namen. Es gibt die Morgen-Inanna. Es gibt die Abend-Inanna, also Inanna als Morgenstern, Inanna als Abendstern und es gibt die Unterwelts-Inanna. Das heißt, man hat hier schon gefeiert, dass diese Göttin des Morgensterns in die Unterwelt geht und dann als Abendstern wieder hervorkommt und umgekehrt. Die Spuren des Erzählstoffs, die also in dieser Zeit erzählt worden sein müssen, die wir nicht mehr erzählt bekommen, die wir nur aus diesen Namen und aus Bildquellen erschließen können, die lauten, Inanna geht in die Unterwelt und erringt etwas Kostbares. Vielleicht auch die Rituale, vermutlich, aber wir können es nicht also hardcore beweisen. Überblick. Was haben wir jetzt uns angeschaut? Was ist die älteste Geschichte? Also ganz klar nicht Rotkäppchen. Mit den Jesus-Überlieferungen sind wir schon 2000 Jahre unterwegs. Am Rande noch erwähnt Homer, von dem viele denken, das wären die ältesten Überlieferungen, 2700 Jahre. Alttestamentliche Überlieferungen 3000 Jahre. Und dann kommen diese sumerischen Quellen 3800, 4600, 5100 Jahre vor jetzt. Inanna erringt etwas Kostbares aus der Unterwelt. Das darf man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. 5100 Jahre vor jetzt. Aber unsere Aufgabe ist ja nicht, Ihnen die älteste Geschichte der Menschheit vorzustellen, sondern die älteste Geschichte der Menschheit, die wir immer noch erzählen. Welche ist die denn dann?
Ja, und das versuchen wir jetzt in den letzten 10 Minuten noch plausibel zu machen. Was hat die Geschichte von der Göttin Inanna mit dem zu tun, was wir heute noch erzählen? Gibt es jemand außer den absoluten Fach-Spezialisten, die diese Geschichte von der Inanna zum Beispiel heute noch erzählen. Gibt's. Vielleicht sagt Ihnen der Name was. Nobelpreisträgerin 2018, Olga Tokarczuk. Die hat, noch bevor sie den Nobelpreis bekommen hat, einen Roman auf Polnisch geschrieben, in dem sie genau diesen Mythos nacherzählt. Also haben wir, und es sind inzwischen zwei deutsche Übersetzungen auf dem Markt, wir können Ihnen den sehr empfehlen, von 2007, gleich ein Jahr nach Erscheinen des Romans, und 2022 jetzt nochmal eine neue Übersetzung. Und da hat sich Olga Tokarczuk tatsächlich unglaublich tief auseinandergesetzt mit der mesopotamischen Tradition und hat natürlich nicht einfach nur diesen Mythos nacherzählt. Ja, das wäre ja irgendwie langweilig, sondern sie hat tatsächlich eine ganz kreative Nach- und Neuerzählung von diesem uralten Mythos Inannas Gang zur Unterwelt unternommen und dabei tatsächlich unglaublich viel Recherchearbeit in diesen Roman reingesteckt. Was nicht heißt, dass er langweilig geworden wäre. Ja. Sondern sie hat unglaublich viele weitere Texte mythischen Inhalts aus dem Alten Orient einbezogen. Ich habe Ihnen hier eine ganze Liste mitgebracht, die könnte man noch verlängern. Die müssen Sie jetzt auch alle gar nicht durchlesen oder kennen, nur um zu veranschaulichen, dass sich Frau Tokarczuk in ihrem Roman tatsächlich ganz intensiv mit dieser altorientalischen Tradition auseinandergesetzt hat. Aber sie hat noch etwas darüber hinaus gemacht, was es jetzt für uns interessant macht für diese Frage, was ist die älteste Geschichte, die wir heute immer noch erzählen. Sie erwähnt nämlich in ihrem Nachwort ausführlich, worauf sie rekurriert. Und da wird also der alte Orient genannt, da werden aber auch griechische Mythen genannt, also sehr stark zum Beispiel Demeter und Persephone. Persephone, die ja von Hades geraubt wird und auch in die Unterwelt geht, aber dann auch wieder raus darf. Aber sie erwähnt dort interessanterweise eine Schicht, die ihr Roman hat, nicht, die aber eindeutig, wie ich meine, drinsteckt. Und das fällt unter dieses Stichwort Überblendungen. Was ist dort nicht erzählt, was ich aber glaube, was da eindeutig mit drinsteckt? Und dazu habe ich Ihnen zwei Zitate mitgebracht aus einem Kapitel 11. Das ist das zentrale Kapitel, wo sich die ganze Geschichte zum Positiven wendet, und eine Stelle aus dem Kapitel 17. Und da heißt es über Inanna: Wenn sie dort lebendig herauskommt, gemeint ist aus der Unterwelt, dann bedeutet es, dass sie gewonnen, dass sie das strenge Gesetz der Väter gebrochen hat. Sie ist den Weg der Menschen gegangen. Sie ist wie sie geworden. Sie hat ihnen den Weg gebahnt. Und in Kapitel 17 heißt es, um mitfühlen zu können, muss man selbst ganz schwach sein. Das ist auch in Bezug auf die Göttin Inanna bezogen. Man muss selbst ganz schwach sein und das Leiden kennen. An sich selbst einen Schmerz empfinden, den Körper annehmen, diesen einzigen, sie schreibt, wie einen Plastikbecher, den man nach der Benutzung in den Abfall wirft. Und in den letzten verbleibenden paar Minuten kann ich Ihnen nur ganz kurz stichpunktartig erläutern, was für eine Überblendung hier stattfindet. Und das müssen Sie mir jetzt einfach meinem abgeschlossenen Theologiestudium glauben. Sie ist wie sie geworden, den Körper annehmen, diesen einzigen, das nimmt eindeutig, wie ich meine, Bezug auf die Inkarnation, ja, auf die christliche Inkarnationslehre. Und das kann man auch deswegen so eindeutig sagen, alle Punkte, die ich jetzt anführen werde, kann man eindeutig sagen, dass die nicht zu der altorientalischen Tradition gehören, weil wir diese altorientalischen Texte ausgezeichnet gut kennen, meine Frau vor allem natürlich. Und da kommt das mit keiner Andeutung vor. Ja, das spielt dort überhaupt gar keine Rolle. Das heißt also, das ist hier was Frau Tokarczuk da noch reinsetzt. Sie ist wie sie geworden. Sie hat diesen Körper, diesen menschlichen Körper, der sterben kann, angenommen. Was ist, steckt noch drin? Ganz schwach sein und das Leiden kennen, an sich selbst einen Schmerz empfinden. Das spielt auf die Passion Jesu an und auf die Vorstellung von Jesus als dem leidenden Gottesknecht. Und dann, sie ist den Weg der Menschen gegangen. Sie hat ihnen den Weg gebahnt. Das spielt an auf Jesus als den Erstgeborenen von den Toten. Das heißt also, in ihrem Roman hat, und das steht also im Nachwort dann auch explizit drin, sie eine der ältesten Geschichten, wo berichtet wird, wie der Tod besiegt wird, hergenommen aus einer völlig fremden altorientalischen Tradition und hat den überblendet mit einer Sieg-über-den-Tod-Geschichte, die wir sehr gut kennen, nämlich mit der christlichen. Und dass das jetzt von mir nicht alles nur theologiestudienmäßig hineinfantasiert ist, es gibt eine Stelle im Roman ganz am Schluss, wo sie dann selber die Inanna auch noch mit etwas Christlichem überblendet. Und ich glaube, da ist es wirklich absolut eindeutig. Sie schreibt nämlich dann von den vielen Formen, die die Göttin Inanna im Lauf der Geschichte angenommen hat. Und da zitiert sie, also sie redet Inanna an, hymnisch, dein dunkles Gesicht mit der Narbe, die quer über die Wange läuft und jeder, der aus Polen kommt oder das mit der polnischen Kultur näher vertraut ist, der weiß natürlich, dass das eine ganz eindeutige Anspielung ist auf die schwarze Madonna von Częstochowa, die das Nationalheiligtum der polnischen Kirche darstellt. Also, diese Überblendung, die sie im Nachwort interessanterweise nicht erwähnt, ist meines Erachtens nach völlig eindeutig gegeben und damit überblendet sich dieses ganz uralte Sieg über den Tod Erzählstoffschema gefüllt mit der Göttin Inanna, mit dem uns schon 2000 Jahre lang bekannten Sieg über den Tod Erzählstoffschema von Jesus. Dieses Sieg über den Tod Erzählstoffschema, das will ich vielleicht nochmal betonen, jetzt ganz am Schluss, das sind jetzt die letzten 2, 3 Sätze. Wir sagen nicht, dass das hier genetisch von dem abhängt. Ja? Das ist fast ausgeschlossen. Wir sagen auch nicht, dass diese beiden Geschichten genau dasselbe bedeuten oder auf dasselbe rauslaufen. Sinn, Absicht und Funktion von diesen beiden Geschichten sind in den beiden Kulturkreisen vollkommen unterschiedlich. Aber das Interessante ist, dass trotzdem die Struktur, ja, also das Erzählstoffschema in beiden Fällen so viele Parallelen aufweist, dass wir sagen können, dass dieses Sieg über den Tod Erzählstoffschema tatsächlich die älteste wissenschaftlich gesichert nachweisbare Geschichte ist, die wir heute immer noch aktiv erzählen. Vielen Dank.
Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am@aha-festival.ch. AHA, ein Podcast für Wissen, ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matijašević. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Miloš Mišić.